Heute bei «Apropos» Kämpfen und Raven in der Ukraine. Am 24. Februar sind es 4 Jahre. 4 Jahre seit der russischen Invasion in der Ukraine. Seither herrscht Krieg, es gibt fast täglich Angriffe, Tote, Verletzte. Was ist aus dem Land geworden, aus den jungen Menschen, die grosse Zukunftsträume hatten? Es sind viele Fragen, die unsere Autorin Sascha Britzko umtreiben. Sie ist Ukrainerin und ist mit 7 Jahren in die Schweiz gekommen und wollte jetzt herausfinden, wie viel noch übrig ist von dem Land, wo sie damals als Kind verloren hat. Und darum ist sie kürzlich nach Kiew gereist. Sie hat viele junge Menschen getroffen, an Raves, in Luftschutzbunker, im Prothesenzentrum, an der Front. Daraus entstanden ist eine sehr eindrückliche Reportage, die im neuen «Tagi Magi» erscheint. Welche Generation Sascha dort kennengelernt hat, das erzählt sie uns heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hoi Sascha, schön bist du da.
Hoi Alex.
Es ist ein Ton, der in der Ukraine alle begleitet, seit jetzt 4 Jahren schon. Du hast ihn in deinen 10 Tagen in der Ukraine mehrfach gehört. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie war das, als du das erste Mal den Luftalarm gehört hast?
Ja, das Gefühl ist sehr surreal. Also man muss sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ich den Alarm gehört habe. Es ist aber das erste Mal, dass ich ihn in Kiew gehört habe. Und es war auch das erste Mal, dass es so ernst war. Also, dass ich tatsächlich Angst hatte, dass etwas passiert. Und einerseits konnte ich wie nicht glauben, dass tatsächlich eine Gefahr besteht, weil irgendwie alle einfach ihr Leben weitermachen, weitergehen, posten etc. Und andererseits hatte ich wirklich Angst gehabt, dass es damals vielleicht doch so ernst ist, dass mir etwas passieren könnte.
Man stellt sich ja vor, nach 4 Jahren Krieg sind sich die Ukrainerinnen und Ukrainer die Alarm ja irgendwie gewohnt, sie sind Alltag. Wie hast du die Stimmung erlebt, wenn wieder so ein Alarm los ist?
Müde. Kiew hat sehr müde auf mich gewirkt. Und es ist ja gerade so, dass sehr viele Nachrichten darüber bei uns kursieren, wie draussen die Stromversorgung und Heizsystem in Kiew lahmlegen mit täglichen Bombardements. Und in den Wochen, wo wir dort waren, haben wir die Attacken sehr fest mitbekommen. Und dort hat es etwa angefangen. Also seither dauert es an Woche für Woche, Tag für Tag. Und das ist natürlich unglaublich ermüdend, vor allem, wenn in der Nacht bombardiert wird und die Leute halt um ihren Schlaf gebracht werden. Also man will eigentlich die Zivilbevölkerung zermürben. Und das Gefühl haben wir dort sehr, sehr nahe miterleben.
Damit sind wir schon mitten auf deiner Reise. Erzähl mal, warum hast du dich gerade jetzt, respektive vor ein paar Monaten, entschieden, in die Ukraine zu gehen und vorweg, du bist nicht allein gegangen?
Genau, ich bin mit unserem Kollegen Boris Gigax dort angereist. Und vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, bin ich ja Ukrainerin und meine Großmutter ist im August 2022 vor der russischen Truppe geflüchtet, hier in die Schweiz. Und sie wohnt seither da und ich gehe sie regelmässig besuchen. Sie tischt immer das Mittagessen auf mit sehr viel Essen.
Wie Schnitzel sich das unter anderem kann man lesen.
Genau, Schnitzel, Buchweizen, Grünkohlsalat. Das ist so ein bisschen unsere Tradition, dass wir das machen. Und eines Tages, als ich bei meiner Oma zu Hause gehockt bin und wieder mal gegessen habe, haben wir geredet. Und wie immer, wenn wir reden, geht es eigentlich hauptsächlich um den Krieg in der Ukraine. Man kann sich das so vorstellen, überall auf dem Fernsehen, Nachrichten sind da, es wird berichtet über Bombenangriffe auf Kiew, über Raketenangriffe auf NATO-Territorien, es wird berichtet über erneute Besetzungen etc. Und für meine Oma ist es ziemlich klar, dass das Machtspiele von Seiten von Putin sind. Und das sagt sie auch immer sehr klar. Und sie sagt, er probiert eigentlich herauszufinden, wie weit er kann gehen, bis das der Westen tatsächlich Widerstand leistet. Jedenfalls sitzen wir da und ich habe mich dann angefangen zu fragen, wie es denn sein wird, wenn alles vorbei ist. Was wird von dem Land und den Ukrainerinnen und Ukrainern übrig bleiben? Wohin können die Leute zurückkehren? Und da habe ich beschlossen, einfach mal selber zu schauen, wie das ist.
Du hast vorhin gesagt, du hast den Boris Gigax mitgenommen, der sehr, sehr eindrückliche Videos gemacht und gestaltet hat. Und aus dem Ganzen ist der Magazintext geworden. Wir verlinken euch den in den Shownotes. Ich werde noch ein paar Mal erwähnen. Er ist so lesenswert, macht das. In deinem Artikel geht es auch um deine Babuschka, deine Oma, die du vorher erwähnt hast. Sie ist im August 2022 in die Schweiz gekommen. Wie hat sie reagiert, als du von deinen Reiseplänen erzählt hast?
Ich habe ehrlich gesagt ihr nichts davon gesagt. Okay. Ich habe niemandem aus meiner Familie gesagt, dass ich in die Ukraine fahre, damit sie sich einfach keine Sorgen machen. Aber während ich dort war, ist es dann durchgedrungen zu ihnen zu Hause natürlich. Und ich habe ihnen dann angerufen und gesagt, dass es mir gut geht. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Babuschka sehr stolz auf das war, dass ich quasi die Arbeit mache. Das war schon noch schön.
Du rollst auch deine Erinnerungen auf im Text von früher. An was erinnerst du dich besonders?
Ich erinnere mich besonders gerne an unsere Sommer in der Ukraine zurück. Ich bin als Kind jeden Sommer über die Sommerferien in die Ukraine zurückgekehrt, ins Haus von meiner Oma, wo sie damals hatte. Und die Anreise dorthin war eigentlich schon immer sehr schwierig. Also wir mussten auf Kiew fliegen, nachher den Nachtzug nach Donetsk nehmen und von dort aus dann 4 Stunden mit dem Auto zum Haus von meiner Großmutter fahren. Und ich habe die Reise damals geliebt als Kind, weil man hat zum Beispiel müssen ins Stockbett hochklettern auf den 3. Stock und das war einfach mega lässig. Und ich bin zusammen mit meiner Tante und meinem Cousin gereist und wir haben immer so Spiele gespielt mit meinem Cousin und meine Mutter und meine Tante sind immer unten am Klapptisch gekocht und haben Champagner getrunken und es hat einen Schwarztee gegeben mit in so Metallhalter, die sind recht üblich im Osten und Schwarzbrot mit Butter. Also es ist so ein bisschen klischiert, aber doch eigentlich meine Kindheit gewesen.
Die Reiseerinnerungen sind aber draufgekommen, als du jetzt wieder in die Ukraine gereist bist.
Genau, ich bin ja ebenfalls mit dem Nachtzug von Warschau nach Kiew gereist und wieder im 3. Stock vom Stockbett gelegen. Und da musste ich wieder an meine Kindheit, an meine Vergangenheit denken. Und ich bin schon ein bisschen traurig geworden. Traurig, weil es den Ort aus meiner Erinnerung so nicht mehr gibt. Also der Ort, wo meine Großmutter gewohnt hat, der ist eigentlich besetzt. Also nicht nur eigentlich, der ist besetzt von Russen. Und wir kommen dort nicht an und wir wissen auch nicht, was mit unseren Häusern wird passieren dort. Und ich sage Häuser, weil meine Großmutter und ihre Schwester 2 Häuser nebeneinander hatten und so einen grossen Garten rundherum.
Im Vorfeld von deiner Reise hast du auch viel über die Sprache nachgedacht. Du sprichst Russisch. Inwiefern hat dich das beschäftigt?
Genau, ich komme aus Donetsk. Also ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und das ist der Osten der Ukraine. Also aktuell und seit 2014 besetzt und bekannt als Republik Donbass. Und in diesem Gebiet ist eigentlich schon immer vorwiegend Russisch geredet worden. Ich bin mit Russisch aufgewachsen, ich bin dort in die Schule und die Unterrichtssprache war ebenfalls Russisch damals. Obwohl Ukrainisch die offizielle und einzige Landessprache von dem Land ist, habe ich das nie wirklich gelernt. Und das ist eigentlich auch nie ein Problem gewesen, weil die Hälfte vom Land, also von der Ukraine, russischsprachig ist. Also sie bezeichnen sich als Ukrainerinnen und sie sehen sich auch so, aber sie reden in ihrem Umfeld vor allem Russisch so. Und man kann sich das so vorstellen, ein Land ist dreiteilt. Also im Osten ist vor allem Russisch geredet worden, in der Mitte ist Surzhyk geredet worden. Das ist wie eine Mischung zwischen Ukrainisch und Russisch. Und im Westen ist vor allem Ukrainisch geredet worden. Und als dann Russland die Ukraine angegriffen hat, hat es bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern so einen Abwehrreflex gegeben. Sie haben nicht mehr die Sprache vom Angreifer reden, auch wenn das bedeutet, dass sie nicht mehr ihre erlernte Muttersprache reden können. Und mir hat das natürlich sehr fest schaffen gemacht, weil ich mit 7 gegangen bin und Ukrainisch nie richtig gelernt habe. Das heisst, meine Muttersprache ist nach wie vor Russisch. Und ich habe mich schon gefragt, wie soll ich denn in meinem Heimatland mit meinen Landsleuten reden, wenn ich gar kein Ukrainisch kann?
Und wie war es denn vor Ort wirklich gewesen? Also hast du den Eindruck gehabt, man hat anders auf dich reagiert, wenn du eine Person auf Russisch angesprochen hast?
Die Reaktionen waren nicht so extrem, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man muss sagen, dass die Leute das schon nicht sehr gerne haben, wenn man sie auf Russisch anredet. Man sieht so ein bisschen ihre Gesichter. Ich habe dann versucht, die paar Wörter, die ich auf Ukrainisch kann, anzuwenden und so ein bisschen mein Russisch mit ukrainischen Umlauten tarnen. Also die Sprachen sind relativ ähnlich. Also es hat einen Wortschatz von 62%, der sich überschneidet. So, und deswegen geht das mehr oder weniger. Aber wenn es dann wirklich darum gegangen ist, um längere Gespräche führen, Interviews führen, habe ich entweder dann auf Englisch geswitcht und mit den Leuten Englisch geredet. Oder ich habe dann gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich Russisch rede, und habe dann erklärt, dass ich von der Schweiz und Ukrainerin und so, aber ich habe es halt nie gelernt. Und dann war es wie auch okay gewesen, aber die wenigsten haben dann russisch geantwortet.
Komm, nimm uns ein bisschen mit auf deine Reise. Sie hat angefangen am Hauptbahnhof Kiew. Wie schnell war dir der Krieg präsent, wo du angekommen bist?
Also wenn man jetzt in Kiew ankommt, merkt man sofort, wo man gelandet ist. Wenn man reinfährt in Kiew, sieht man zuerst mal Sicherheitsmänner, die mit schweren Waffen dort stehen. Es hat überall Lautsprecher, die darauf hinweisen, dass man bitte in einen Unterschlupf, also in einen Shelter, gehen sollte, wenn der Luftalarm ertönt. Und wenn man aus dem Bahnhof rausläuft, dann sieht man gerade so einen grossen Glasturm, 116 Meter gross, mit Löchern in der Mitte. Also ist einfach zerstört worden, praktisch am Anfang des Krieges. Und sie haben ihn nie mehr aufgebaut, weil es keinen Sinn macht, um ihn jetzt aufzubauen.
Also ist der Krieg optisch gerade sofort präsent und eben auch durch die ständigen Luftalarm. Wie häufig hast du in einen Luftschutzbunker während deiner 10 Tage?
Müsse ist so ein Wort. Also wir haben während diesen Tagen sicher mindestens 17 Mal Luftalarm gehabt. Das heisst, 17 Mal ist Kiew von russischen Raketen angegriffen worden. Man muss nicht in einen Unterschlupf, wenn man nicht will. Ich bin so 4 oder 5 Mal gegangen, aber man kann einfach auch nicht immer gehen. Also, es ist schwierig, zum jedes Mal zu gehen, weil die Luftalarm so häufig sind. Und wenn man wirklich das konsequent durchziehen würde, müsste man fast schon in einer Parkgarage leben. Wenn ich halt unterwegs war, ist es nicht gegangen. Aber so in der Nacht wird es schon gruselig. Und dann gehst du, je nachdem, schon, wenn du es dann hörst. Ja.
Du hast eine sehr interessante Begegnung in diesem Luftschutzkeller. Auch dazu gibt es ein sehr eindrückliches Video, wo mich auch sehr bewegt hat, wo ich euch auch sehr ans Herz lege. Was war das für eine Begegnung?
Also beim ersten Luftalarm, der am Tag passiert ist, sind wir dann eben in die Parkgarage. Die war der Unterschlupf für die Wohnung, in der wir gewohnt haben. Das war so ein Hochhaus. Und auch für andere Leute in der Umgebung von Kiew. Und als wir dort unten waren, haben wir einfach eine Schulklasse angetroffen. Das waren Schüler von der Kiew Akademie für Varieté und Zirkuskunst. Also eigentlich ein Schauspiel-College sozusagen.
So acting classes. But...
Und die waren noch so geschminkt wie Waschbären, weil sie gerade eine Szene gemacht haben, wo sie eingeübt haben. Und als der Luftalarm losgegangen ist, sind sie dann in Unterschlupf gegangen, weil alle Schulen und alle Klassen müssen obligatorisch sich evakuieren währenddessen. Und dann habe ich dort vor allem mit einem Mädchen geredet, wo Arina heisst. Sie hat sehr gut Englisch können, weil sie mal in Kanada gelebt hat. Und sie hat mir dann eben erzählt, dass es für Kinder oder Jugendliche in der Ukraine ein sehr grosses Dilemma ist, was sie in Zukunft sollen machen sollen. Ob sie sollen das Land verlassen und eben nach Europa oder Amerika gehen, wo sie halt mehr Möglichkeiten haben, gerade zum Beispiel eben als Schauspieler, wo sie erwähnt werden. Oder ob sie sollen in der Ukraine bleiben und helfen, das Land wieder aufzubauen und das Land zu unterstützen. Und sie möchten irgendwie beides machen.
So I feel like we're still thinking about it. It depends on, we don't know what's going to happen tonight or tomorrow. So I feel like most of the time it's a dilemma for a lot of us.
Du hast dich während deiner Reise in die Ukraine allgemein sehr auf die jungen Menschen auch fokussiert. Warum?
Weil ich glaube, dass die jungen Menschen die Zukunft sind von dem Land, aber auch von jedem anderen Land, muss man sagen. Und ihre Entwicklung zeigt uns, wohin das Land wird gehen.
Was sind denn die Fragen, die sie am meisten oder die meisten beschäftigt haben, die du getroffen hast?
Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass viele junge Menschen sich überhaupt nicht mit der Zukunft befassen. Also sie leben sehr fest im Moment, weil sie vielleicht schon morgen könnten tot sein. Und sie wissen das. Und sie wissen, dass sie wie nicht können, Monate im Voraus planen. Logischerweise machen sie eine Ausbildung, weil man hat eine Ausbildung gemacht. Aber es ist alles sehr spontan angelegt, weil man muss können auf die Ereignisse im Land reagieren. Das heisst, wenn du für morgen etwas abmachst mit denen, dann kann es sein, dass sie dir halt am Morgen schreiben, dass es nicht stattfindet, weil jetzt wieder die ganze Nacht alles bombardiert worden ist und sie einfach nicht geschlafen haben. Und deswegen entscheiden die jungen Menschen sehr spontan, was sie machen wollen oder was sie eben auch nicht machen wollen. Also sie sind viel mehr bei sich und präsenter und gehen auf ihre Wünsche ein, weil sie wissen, dass ihnen vielleicht nicht mehr so viel Zeit bleibt.
Begleitet hast du unter anderem Sophia, eine junge Frau, wo du schreibst, ihr habt viel gemeinsam. Kannst du uns kurz vorstellen?
Sophia ist eine 25 Jahre junge Frau mit kurzen blonden Haaren und so ein bisschen Sommersprossen. Und sie arbeitet für die Non-Profit-Organisation Bandwidth Ukraine. Das ist eine Initiative, die wird auch vom Präsidenten unterstützt. Und dort geht es darum, um ukrainische Firmen Sichtbarkeit zu geben, damit die ukrainische Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Und Sophia ist so ein bisschen der kreative Kopf dieser Firma, obwohl sie eigentlich auch fast die einzige Mitarbeiterin dort ist, muss man sagen. Aber sie tut Konzepte erstellen für die Firmen, tut Videodrehs organisieren, tut es dann verbreiten und so weiter.
Und Sophia reist auch viel, oder?
Ja, ich bin auf sie aufmerksam geworden über Instagram, weil sie einmal pro Woche so einen Blog erstellt, so einen Videoblog, wo sie einfach über ihr Leben erzählt.
Vitaю, my name is Sofa and I've decided to document my life. Well, not every single moment, but the highlight challenges and everything real in between.
Und dort hat sie gesagt, dass selbst beim Reisen, wo sie wirklich ab und zu macht, also wenn sie Lust auf etwas hat, dann macht sie das jetzt einfach, wie nicht den Kontext vom Krieg verlässt. Also wenn sie im Ausland ist, denkt sie gleich an die Ukraine zurück, dann sie gleich an den Krieg zurück. Und die Schuldgefühle, dass sie dann eben nicht am richtigen Ort ist, die verfolgen sie überall an.
Even if you're not there. When it's war, the biggest emotion you feel is guilt. If you're here, you feel guilt because you're not on the front line. If you're on the front line, but you're not in the dangerous zone, you feel guilt because you're not there with your fellows, with your comrades. So it's in everything we do.
Und wie sie mit dem umgeht, das erzählt sie eben auch sehr eindrücklich auf ihrem Social Media Profil.
Like suddenly I could see all the time I've been wasted, all the dreams I've been putting off, all the some days I've been collecting, like they're guaranteed. Their deaths aren't pointless if we don't let them be. That's what I keep telling myself. Every morning when I wake up and they don't, every opportunity I have and they will never get, it becomes this responsibility.
Sophia spricht eigentlich auch Russisch, heute macht sie das aber nicht mehr.
Genau, Sophia, ihre Großeltern sind von einer russischen Rakete umgebracht worden. Also sie haben im 9. Stock von einem Hochhaus gelebt in Mariupol. Und wo Mariupol so fest unter Beschuss war, sind sie getroffen worden und entsprechend umgebracht worden. Und seither hat Sophia aufgehört, Russisch zu reden.
Es war wahrscheinlich genau so ein Moment, wo du dann überlegt hast, ja gut, wie rede ich jetzt mit ihr? Soll ich Russisch reden oder nicht? Hast du das nachvollziehen können? Dass sie nicht mehr Russisch redet. Und was hat es vielleicht auch bei dir ausgelöst?
Ich konnte ihre Reaktion schon verstehen, aber ich konnte sie zu dem Moment noch nicht richtig einordnen. Bis ich dann mal mit einer Historikerin über das Verhältnis von Russland und Ukraine geredet habe. Und die hat mir erklärt, dass die beiden Länder schon immer in einem kolonialen Verhältnis gestanden sind. Also Russland hat die Ukraine gebraucht, um sich die Vorherrschaft von der slawischen Welt zu sichern. Und Russland hat Angst gehabt, dass wenn sich eine eigenständige ukrainische Kultur entwickelt, die Ukrainer sich dann vielleicht den Polen anschliessen würden. Und Polen sind so die Gegenspieler der Russen gewesen, damals im Zarenreich. Also es hat sich wie müssen entscheiden, entweder wäre Polen, da hätte die Vorherrschaft gehabt, und dann hätte man vielleicht wie statt russische Kultur, die so gross ist und bekannt, polnische Kultur gehabt. Oder eben Russland. Und um das können sichern, die Vormachtstellung, hat Russland dann angefangen, ein Bild von einer russischen Volksfamilie zu zeichnen. Dazu mal haben sie gesagt, dass die drei Nationen, also Russen als Grossrussen, Ukrainer als Kleinrussen und Weißrussen, wie zusammengehören in einen Familienstamm. Und so hat das russische Imperium natürlich viel, viel grösser gewirkt, als es tatsächlich war. Und deshalb auch die Sprache oder die Vereinheitlichung dieser Familie passiert durch die Sprache. Und um ein Imperium aufzubauen, ist es sehr, sehr wichtig, dass alle die gleiche Sprache reden. Entsprechend ist eben Ukrainisch als Sprache und auch ukrainische Kultur zu dieser Zeit sehr fest unterdrückt worden und in der Sowjetunion nicht gefördert. Und dadurch habe ich auch ein bisschen besser verstanden, wieso die Jugend von heute Russisch nicht mehr möchte als ihre Sprache sehen und die ukrainische Identität eigentlich wieder finden will.
Du hast vorher erzählt, viele von den jungen Menschen, die du kennengelernt hast, die leben sehr stark in dem Hier und Jetzt oder eigentlich alle. Was in deinem Magazintext auch heraussticht, ist, wie sehr sie versuchen, Soldaten an der Front zu unterstützen. Wo zeigt sich das und wie?
Mir ist aufgefallen, dass die jungen Menschen auch bei jeder Gelegenheit probieren, die Soldaten an der Front zu unterstützen. Also alle jungen Menschen, denen ich aus der Ukraine folge, posten regelmäßig Sachen, posten, wo man kann für ein neues Auto spenden, für irgendwelche Ausrüstungen, für medizinisches Material etc. Und auch vor Ort in der Ukraine, an jedem Konzert, an jeder Party, an jeder Ausstellung, hat man die Möglichkeit, entweder selber etwas zu spenden oder die Veranstalter geben einen Teil von ihren Einnahmen an die Armee freiwillig ab.
Wie erklärst du dir die so grosse Unterstützung?
Ich glaube, viele Ukrainerinnen und Ukrainer fühlen sich schuldig. Sie haben das Gefühl, immer am falschen Ort zu sein. Egal, was du machst, die Schuld, nicht am richtigen Ort zu sein, begleitet dich überall hin. Und Geld zu sammeln für die Leute an der Front, für die Soldaten, für die, die das Land verteidigen, ich glaube, das ist eine Art, mit diesen Schuldgefühlen umzugehen.
Du hast auch junge Männer im Dienst besucht. Sie sind alle freiwillig zu Soldaten geworden, respektive sie sind während deinem Besuch noch gerade dran gewesen zu werden. Was war das für eine Szenerie gewesen?
Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt, aber auch ein bisschen verwirrt gewesen von den Bildern, die ich dort gesehen habe. Das sind 18- bis 24-jährige junge Männer, also fast nur Buben, muss man sagen, die sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet haben. Das sind sozusagen Vertragssoldaten. Sie heissen Kontraktniki. Und sie gehen ins Militär, obwohl sie noch nicht müssten. Also die Dienstpflicht in der Ukraine ist erst ab 25. So. Und wir können dann dabei sein, wo sie den Hindernislauf absolviert haben, wo sie quasi an ihre Grenzen gebracht worden sind. So ein Teil der Ausbildung zum Soldat, der relativ wichtig ist. Und die Dauer dieser Ausbildung ist 51 Tage, glaube ich. Und nachher gibt es noch eine Spezifizierung. Also entweder geht man dann in die Flugabwehr oder zu den Panzer oder in den Schützengraben oder was auch immer. Aber dort gibt es dann wie noch mal ein paar Wochen, wo man anhängt. Aber so oder so, etwa grosso modo nach einem halben Jahr, ist man wie fertig ausgebildet und wird dann in den Krieg geschickt.
Was hat denn gerade die jungen Männer, die du dort mit ihnen geredet hast, bewogen, in den Dienst zu gehen, freiwillig?
Ich glaube schon, einerseits auch das Schuldgefühl, von dem wir geredet haben, aber auch das Bedürfnis, wirklich etwas zu machen oder dass es sich anfühlt, dass wir etwas machen und nicht nur einfach zuhause rumhängen und sich verstecken, während die eigenen Kollegen halt kämpfen. Man muss natürlich auch sagen, dass die Militärpropaganda in Kiew, aber auch in der ganzen Ukraine diesbezüglich ziemlich stark ist. Also überall in Kiew sieht man zum Beispiel Werbung für die militärische Brigade. Viele von denen sind selbst organisiert, also privat organisiert, aber auch wie ein Teil von der Armee. Und die einen sind halt super gut organisiert und haben ein recht grosses Renommee in der Bevölkerung. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wenn man in der Ukraine geblieben ist und lebt, ist es fast unausweichlich, dass man früher oder später in die Armee geht. Sogar Frauen haben Interesse daran, um dort hinzugehen.
Hast du auch weibliche Soldatinnen getroffen?
Bei dem Training, wo wir dabei waren, habe ich eine weibliche Offizierin kennengelernt. Und auch auf den Werbungen in der Kiewer Innenstadt werden zum Beispiel Frauen explizit angesprochen, zum Beispiel für die Flugabwehr oder so.
Um noch mehr zu verstehen, warum jemand in Krieg zieht, hast du in Kiew auch den Timur getroffen. Auch er ist freiwillig an die Front gegangen, oder?
Genau, Timur war ein bekannter Techno-DJ in Kiew. Und vor dem Krieg hat sich eine internationale Karriere bei ihm abzeichnet. Also er hat schon ein gewisses Renommee gehabt. Aber als Russland die Ukraine am 24. Februar angegriffen hat, hat sich für ihn alles verändert. Und einen Tag, nachdem er Bombenangriff und einen Tag quasi im Unterschlupf gehockt ist, hat er sich dann freiwillig zum Militärdienst gemeldet und ist dann direkt in einen Hardcore-Teil vom Militär eingeteilt worden.
Was ist der Hardcore-Teil?
Hardcore bedeutet der Teil, der angreift, also wo wie Gelände zurückerobern soll. Das bedeutet jetzt nicht, dass er direkt selber angegriffen hat, sondern dass er vor allem auch Artillerie eingewiesen hat, hat er mir erzählt. Also quasi, er hat dann geschaut, wo ist der Feind, er hat Koordinaten durchgegeben, man hat dann sie bombardiert und je nachdem, ob sie getroffen worden sind, hat er dann gesagt, ja, nein, 20 Grad weiter rechts oder so. So. Aber ja, er ist auch im Schützengraben gelegen, er hat das alles gesehen.
How did like that change, like how are you? I'm the same, just more fucked up or something. I don't have an answer. I'm worse. I don't... It's not even about me. Fuck me. It's more about the fact that before the war, I did not think that I had an enemy anywhere in the world. I was just a guy. You have friends, you have a fight, and you're not enemies. You're not going to shoot each other or something. Now I know that I have 140 million enemies, people who would like straight up kill me.
Wenn man im Timur zulässt oder auch euren Interviewpart liest im Magazinartikel, dann hat man den Eindruck, er ist hässig. Ist er das?
Ja, er ist hässig. Er ist wirklich hässig, weil auf uns, also auf Europa. Weil er das Gefühl hat, Europa würde der Ukraine nicht helfen. Und aus seiner Sicht ist das eigentlich fast noch verheerender, weil man hat die Ukraine so weit gebracht, dass sie sich nicht kann wehren selber. Aber Russland ist so weit, dass sie viel weiter sind wie zu Anfang des Krieges. Und dass die Imbalance, die dadurch entstanden ist, macht ihm einfach sehr, sehr fest zu schaffen.
Thoughts and prayers. Yeah. Stay strong. That kind of bullshit. And it's a situation that our allies, I don't want to call them allies because they're not allies, but the other countries have created is a situation where Europe is, where Ukraine is not strong enough to win, but Russia is much stronger now than they were in February 2022. Like, it's like two different armies and two different types of warfare. And no one in Europe or in the US or anywhere else is prepared to engage in that kind of warfare. Because Ukrainians will all be dead anyway. They will occupy.
It's kind of fatalistic, no?
I mean, it's something that you have to prepare for because there's not really... Russia's not going to disappear off the map.
Er wirkt wahnsinnig desillusioniert, oder?
Sehr. Und ich verstehe ihn irgendwie auch. Also, er ist seit 4 Jahren konstant im Krieg. Er war im Schützengraben gewesen. Er hat Freunde sterben gesehen. Und alles, was von uns aus dem Westen kommt, sind Forderungen, dass die Ukraine ein Stück von ihrem Land abgeben soll, damit endlich Ruhe ist im Osten. Und so wirkt das eben auf viele Ukrainerinnen und Ukrainer.
Also sie fühlen sich im Stich gelassen, auch wenn es immer wieder Meldungen gibt, wie EU-Staaten Panzer schicken oder finanzielle Hilfe gutheissen. Ist für sie wie zu wenig so?
Ja, also der Timo hat mir gesagt, wir brauchen nicht 3 Panzer mehr oder nicht 5'000 Helme, wie das Deutschland dazu mal geschickt hat, sondern der ganze Ansatz muss sich ändern, weil es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es muss wie ein Umdenken stattfinden in dieser ganzen militärischen Verteidigung und wie Europa auf den Krieg schaut.
Du hast eben gesagt, der Timur ist vor 4 Jahren eben freiwillig in die Armee gegangen, ist er zurück in Kiew. Kann er sich denn vorstellen, seine DJ-Karriere irgendwann wieder fortzusetzen? Oder ist das viel zu weit weg?
Nein, nicht wirklich. Er sieht darin nicht so viel Sinn. Er hat gesagt, er kann sich vorstellen, vielleicht in der Ukraine wieder zu spielen, aber das Ausland sei für ihn nicht mehr interessant.
I mean, what's the fucking point of playing in Europe, for example? There's going to be Russians at the show. Like, I'm pretty sure. I don't want to see that shit. Like, there's nothing there for me anymore. I can stay here, I'm fine. Like, I love Ukrainian people. I don't like people of any other country, so...
Sascha, ich werde mit dir zum Schluss noch an einen außergewöhnlichen Schauplatz gehen. Du bist nämlich an einen Rave gegangen. Wo war der Rave und vor allem wie war er?
Der Rave heisst Laboratorium. Das ist so eine Partyreihe, die 4-mal pro Jahr stattfindet. Und das ist so eine Art Mini-Festival. Man kann sich vorstellen, es ist eine grosse Lagerhalle mitten in Kiew irgendwo. Und es ist eine der grössten Techno-Partys der Stadt. Also 150 Beats pro Minute und härter. Es ist wirklich so ein bisschen Hardstyle. Und in dieser Lagerhalle tanzen etwa 3'000 Leute in wilden Kostümen.
Um was geht es an diesen Raves? Was ist das Ziel?
Es ist ein Ort, an dem junge Menschen sich einen Moment lang vom Krieg ablenken können.
Es hat sich viel verändert. Erstens sind die Leute organisierter geworden. Immer mehr haben aufgehört zu trinken oder irgendetwas zu konsumieren. Es gibt mehr nüchterne Leute. Und sie haben aufgehört, nachts zu feiern. Darum haben wir das Format komplett auf den Tag gelegt. Natürlich gehen manche an Afterpartys, aber es ist sicher nicht mehr so wie früher.
Gibt es an diesen Mini-Festivals dann auch so spezielle Sicherheitsvorkehrungen im Jahr?
Speziell ist sicher, dass der Veranstaltungsort erst kurz vorher bekannt gegeben wird und auch nur an die Personen, die tatsächlich ein Ticket gekauft haben. Und zudem müssen genug Unterschlüpfe in der Nähe vorhanden sein, damit sich die Leute bei einem potenziellen Angriff halt verstecken könnten.
Du hast die Eindrücke von dem Rave in einem separaten Reportageartikel geschildert. Da tun wir natürlich auch verlinken im Episodenbeschrieb. Was dort auch raussticht, auch dort geht es sehr fest darum, die Soldaten zu unterstützen im Endeffekt.
Ja, die Raver wollen sich zwar ablenken, aber sie wollen halt trotzdem nicht den Krieg vergessen. Und selbst an diesen Raves gibt es Stände von Brigaden, wo man zum Beispiel dann kann üben, Drohnen zu fliegen und sich dann halt auch direkt kann einschreiben für eine Infoveranstaltung, um dann potenziell ja, bei ihnen einzutreten.
Gibt es dann auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich stören, dass es so Raves gibt und so Veranstaltungen?
Am Anfang des Krieges hat man tatsächlich darüber diskutiert, ob es angemessen ist, um während dem Krieg zu feiern. Auch heute finden viele Leute noch und auch junge Leute, dass man nicht an Partys gehen sollte. In Kiew herrscht ab 12 Uhr, also ab Mitternacht, eine Ausgangssperre und man sollte wie nicht mehr auf der Straße sein. Es ist jetzt nicht verboten, aber man wird schon darauf angesprochen. So. Auch die Organisatoren vom Laboratorium haben sich das gefragt, sie haben dann aber ihre Gäste gefragt und eigentlich relativ viel positives Feedback bekommen.
У нас теж було таке питання до себе взагалі, і першим чином ми запитали у аудиторії.
Wir haben uns und unserem Publikum diese Frage auch gestellt. Und als sie immer wieder aufkam, haben sich auch Soldaten gemeldet. Soldaten, die selbst im Krieg sind. Sie haben unsere Idee von sich aus unterstützt.
Und
darum haben sie sich dann entschlossen, um das weiterzumachen.
Du warst aber selber auch an diesem Rave gewesen. Wie ist denn dir ergangen? Also hast du einfach können so quasi auf Knopfdruck irgendwie abschalten und feiern? Soll man das überhaupt?
Ja, die Stimmung war surreal gewesen, weil das surreal ist ein Wort, das ich viel benutzt habe im Zusammenhang mit diesen Erlebnissen. Einerseits hat es schon auch viele Leute gegeben, die Drogen konsumiert haben, die zum Beispiel auf Sitzsäcken rumgechillt sind und du hast schon gesehen, ja, die sind vielleicht jetzt gerade in einer anderen Welt. Und gerade nebendran war irgendwie das Drohnenfliegen, das man hätte können üben für den Krieg und so. Und für mich war es zuerst komisch, um dort einzutauchen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt daran, wie wenn man sich an alles gewöhnt im Leben. Und mittlerweile ist es auch so, dass bei Grossveranstaltungen eigentlich mehr oder weniger normal geworden ist. Also auch die vom Laboratorium zum Beispiel spenden einen Teil von ihrem Geld für die Armee. Sie haben mir erzählt, dass sie seit Anfangskrieg 46'000 Franken für die Armee gespendet haben. Mit diesen Einnahmen natürlich. Und andererseits sind eben die Raves auch mega wichtig für die jungen Leute dort, weil sie wie eine Art Therapie sind für sie. Sie sind härter geworden, sie können sich dort wie auslassen, sie können dort tanzen und eben ihre Emotionen mal irgendwo freien Lauf lassen.
Und die Party geht dann auch ewig, nicht die ganze Nacht. Du hast es gesagt, es gibt die Mitternachtsausgangssperre. Was passiert nachher? Also die Leute gehen heim. Was ist denn?
Viele gehen heim, ja. Am 10 Uhr ist es fertig, am 12 Uhr ist die Sperre. Also sie haben extra so einen Slot gelassen, damit man noch heim kommt. Die einen gehen an Afterpartys, das gibt es natürlich auch viel. Und die sind auch nicht verboten. Du darfst ja Afterpartys haben, du darfst einfach nachher nicht mehr rausgehen. Also du musst dann halt wie die ganze Nacht dort bleiben. Ja, und du riskierst halt schon auch, wenn du irgendwo weitergehst, dass potenziell etwas passiert, weil in der Nacht die meisten Bombenangriffe stattfinden.
Aber ihr habt dann noch einmal einen Alarm erlebt, oder?
Ja, nachdem wir heimgekommen sind, ist am 2.27 Uhr wieder der Luftalarm in Kiew losgegangen. Eine Shahed-Drohne hat ein Wohnhaus getroffen, etwa 10 Kilometer von der Party entfernt, wo wir waren. 3 Menschen sind dabei umgekommen, 29 sind verletzt worden und 6 davon waren Kinder.
Unglaublich viele Welten, die irgendwie nebeneinander stattfinden. 10 Tage bist du in Kiew gewesen. Wo du zurück in die Schweiz gekommen bist, was ist hängen geblieben? Was hat dich am meisten beschäftigt?
Als ich wieder im Zug gelegen bin, wieder im obersten Stock von dem Coupé und zurück nach Warschau gefahren bin, habe ich sehr lange über die Reise nachgedacht. Ich hatte auch sehr lange Zeit, um nachzudenken. Und da ist mir das Gespräch mit dem Timur, also dem Soldat und dem Techno-DJ, nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat nämlich etwas gesagt, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und zwar, dass mir, also der Westen, Geld für Drohnen zahlt, die ihn vielleicht selber mal angreifen und potenziell umbringen könnten. Und weil wir eben bis heute billiges russisches Öl und billiges russisches Gas kaufen und somit selber den Krieg finanzieren, den wir eigentlich probieren zu bekämpfen. Und dieser Gedanke, der hat mich fast zerrissen.
Du bist in die Ukraine gegangen, weil du auch die Generation kennenlernen wolltest. Du wolltest schauen, was ist übrig von diesem Land. Hast du das Gefühl, du hast eine Antwort gefunden darauf oder du hast jetzt ein anderes Bild?
Ich glaube, auf meiner Reise konnte ich einen Einblick bekommen in den Alltag von ganz vielen Menschen. Und gleichzeitig war es ein Einblick von nur ein paar. Also das Leben ist so unterschiedlich für die Menschen, das kann man, glaube ich, nicht generalisieren. Was ich spannend gefunden habe, ist, dass durch das Band bei allen, die dort waren, wie die Hoffnung auf einen Sieg nicht ganz gestorben ist. Und das habe ich schon sehr eindrücklich gefunden, der Überlebenswille von einem Land.
Danke vielmals, Sascha, für den Besuch und dass du uns deine Eindrücke mitgebracht hast.
Danke, Alex.
Das war die neueste Folge von «Apropos». Noch viel mehr so Eindrücke findet ihr in Sascha in ihrem Magazinartikel, wo sie sehr viel auch von den Protagonistinnen und Protagonisten, die wir gehört haben, noch detaillierter beschreibt, aber auch noch weitere Schauplätze drin vorkommen, zum Beispiel ein Prothesenzentrum, das Sascha besucht hat. Wir verlinken euch den Artikel in den Shownotes. Die Folge produziert hat Jackie Wechsler. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.